gilt auch im Bereich der Religion. Es gibt gerade in der heutigen vernetzten Welt unglaublich viele Angebote. Und es hat den Anschein, als fülle sich jeder seinen Einkaufswagen im Supermarkt der Religion individuell. Das heißt, der Begriff Gott wird wie so ein Einkaufswagen im Supermarkt durch den Supermarkt geschoben und jeder legt das hinein in den Begriff Gott, was ihm am besten persönlich gefällt. Manchmal wird gesagt, Hauptsache, man hat so einen Einkaufswagen, also sein Glauben an Gott, das ist doch das Entscheidende. Wie er gefüllt ist, sei doch zweitrangig. Oder etwa nicht? Und es liegt eine Übereinkunft vor, dass jeder glauben darf, was er will. Das ist auch gut so. Aber dass sich auch niemand anmaßen solle, seine Glaubens- und Wertvorstellungen für andere verbindlich zu machen. Im Supermarkt der Religion gilt dann auch immer wieder diese Aussage. Wir glauben doch alle an denselben Gott. Wie eben im Anspiel gesehen, die drei Ringe, drei Religionen lassen sich eigentlich nicht recht unterscheiden. Es ist nicht auszumachen, was die Wahrheit ist. Und deshalb ist doch alles ganz hilfreich und im Grunde weist alles auf den einen, denselben Gott hin. Tatsache ist jedoch auch, dass die Einkaufswägen sehr unterschiedlich gefüllt sind. Das, was wir mit dem Begriff Gott verbinden, ist teilweise sehr verschieden, manchmal sogar gegensätzlich. Gegensätzliche Inhalte werden in diesen Einkaufswagen oder in diesen Begriff Gott gelegt. Das heißt, es ist offensichtlich ein Missverständnis, dass gleichklingende Wörter denselben Inhalt transportieren. Und das stellt uns jetzt natürlich vor eine große Herausforderung, genauso wie eben diesen Richter, der sagte, puh, das ist aber schwierig zu entscheiden, diese Frage. Und ja, so heiße ich euch herzlich willkommen zum Predigtthema, ich kann nicht glauben, weil es so viele Religionen gibt. Warum sollte ausgerechnet Jesus Recht haben? Wir haben vor 3 Wochen den Teil 1 gehört, viele Grundlagen. Wer also heute irgendwas vermisst, den lade ich ein, sich ins Internet einzuklicken und dort den ersten Teil nochmal anzuhören. Heute kommen wir zum Teil 2 und suchen das Gespräch mit dem Islam. Darum soll es heute gehen. Jetzt blende ich hier noch so eine Nummer ein, hier unten, denn auch das hatte ich vor 3 Wochen angekündigt. Wir wollen heute was Besonderes ausprobieren. Vielleicht sagst du, ich habe jetzt aber noch eine Rückfrage, während du diese Predigt hörst. Dann kannst du, wenn du ein Handy hast und WhatsApp und Internet empfangen, das sind natürlich 3 Voraussetzungen, dann kannst du an diese Nummer da unten deine Frage senden, während der Predigt, auch während dem Teil danach. Und nachdem wir auch Abendmahl gefeiert haben, versuche ich ganz kurz noch auf 2, 3 Fragen, die vielleicht kommen, einzugehen. Mal gespannt. Und nach dem Gottesdienst können wir natürlich auch noch sprechen. Also, wenn du eine Frage hast, notiere dir diese Nummer, am besten jetzt, und dann geht's weiter. Also, den Islam habe ich ausgewählt zum Gespräch für heute. Warum? Der Islam ist zu einem Faktor europäischer Wirklichkeit geworden. Er ist Bestandteil der multireligiösen Landschaft, in der wir uns heute auch in Deutschland befinden. Er ist also ein Bestandteil unserer Gesellschaft in Deutschland geworden. Wir suchen das Gespräch mit der Frage im Gepäck, ist es nicht einfach derselbe Gott? Vielleicht gibt es ein paar unterschiedliche Schattierungen und Perspektiven, aber haben wir im Kern nicht dieselbe Basis? Diese Frage nehmen wir mit ins Gepäck, wenn wir nun das Gespräch suchen. Wenn wir uns dem Islam nähern, dann gibt es 5 Kennzeichen, die ihn ausmachen. Es wird oft von 5 Säulen gesprochen. Das erste ist das Bekenntnis. Im Islam wird es täglich gesprochen. Der Muezzin ruft es 5-mal am Tag. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Gesandter. Zweite Säule ist das Gebet. Es gilt, täglich Gebete zu sprechen, zu den Gebetszeiten auf Arabisch. Waschung, Körperhaltung und Gesten sind dazu vorgeschrieben. Hinzu kommt das Almosengeben, das Beachten des Fastenmonats Ramadan. Hier soll, während die Sonne scheint, weder gegessen noch getrunken werden. Der Ramadan ist der Monat, in dem laut islamischem Glauben der Koran von Gott herabgesandt wurde. Wie bitte? Oh, ach so, okay, ich dachte, wäre eine Korrektur, ich hätte etwas falsch gesagt. Und fünftens die Hadsch, das ist die Pilgerreise nach Mekka. 5 Grundsäulen, die den Islam ausmachen. Übrigens, auch Jesus kommt im Islam und im Koran vor. Und das gar nicht so knapp. Er spielt dort eine entscheidende Rolle. Laut dem Koran ist Jesus ein Prophet, ein Gesandter Gottes. Er steht in der langen Reihe der Gesandten Gottes, die von Adam bis Zacharias über Jesus bis Mohammed reicht. Viele dieser Propheten, die im Koran vorkommen, sind uns namentlich auch aus dem Alten Testament her geläufig. Und in der Sure 5, 75 heißt es, Christus, der Sohn der Maria, ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon verschiedene andere Gesandte gegeben. Grundsätzlich sind die Propheten im Islam ranggleich. Jesus aber, wenn man noch andere Suren hinzuzieht, hat einen besonderen Rang unter ihnen. Jetzt könnte man sagen, wenn man das hier sieht, es gibt doch eine ganze Menge an Überschneidung zwischen islamischem und christlichem Glauben. Ein Gott statt viel Götterei. Hochschätzung für Jesus. Arme unterstützen. Fasten. Das alles findet sich hier wie dort. Und die Sprechblase von eben würde hier sehr gut passen. So hat es den Anschein. Wir glauben doch alle an denselben Gott. Neben Ähnlichkeiten gibt es aber auch Unterschiede. Und die Frage, der wir nun auf den Grund gehen müssen, ist, sind diese Unterschiede gravierend oder nebensächlich? Wir schauen mal. Im Gespräch mit dem Islam wird deutlich, dass die Offenbarung, also wie Gott sich offenbart, unterschiedlich gesehen wird. Offenbarung durch das Buch im Koran, Offenbarung in Jesus Christus im christlichen Glauben. Es heißt, Mohammed soll eine auditive Vision gehabt haben. Das heißt, er soll etwas gehört haben, vielleicht auch etwas gesehen. Inhalt, bringe die Kunde. Darum ging es und der Erzengel Gabriel soll hier im Spiel gewesen sein. Mohammed hält sich nach diesem Visionserlebnis für besessen. Er wollte es nicht weitergeben. Aber seine Frau Raditscha ermutigt ihn. Doch, mach das. Du bist ein Prophet. Der Koran ist damit nach seinem Selbstverständnis eine Offenbarung Gottes durch Gabriel an Mohammed. Gott selbst bleibt eher im Verborgenen, eher unpersönlich. Im christlichen Glauben nun ist die Selbstoffenbarung Gottes entscheidend. Er, Gott, ist in Jesus Christus Mensch geworden. In Johannes heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das bedeutet, Gott wird Mensch und kommt in Jesus Christus selbst. Der Vergleich der Offenbarung führt uns zu einem unterschiedlichen Gottesbild und damit verbunden auch zu einem unterschiedlichen Verständnis von dem Grundproblem, das für die Menschen gelöst werden muss. Thema Sünde. Wie die Bibel, so kennt auch der Koran eine Paradieserzählung von Adam und Eva, dem verbotenen Essen der Frucht und dem folgenden Verlassen des Paradieses. Sehr, sehr ähnlich. Der zweite Blick offenbart jedoch Unterschiede. Im Koran sagt Adam, wir haben gegen uns gesündigt. In der Bibel wird klar, wir haben gegen Gott gesündigt. Es ist also bei dem Sündenfall im Paradies ein Bruch in der Beziehung entstanden. Rebellion im Herzen. Durch die Abwendung von Gott, weil man der Schlange mehr vertraute als ihm, ist eine Vertrauensbeziehung, die es vorher gab, zerstört und auseinandergerissen worden. Bei Adam im Koran betrifft die Sünde Gott nicht direkt. Es ist nicht allzu außergewöhnlich, dass Adam sündigte, und es ist deshalb auch keine allzu tiefe Lösung nötig. Sünde im Koran ist ein Fehler, der aber durch gutes Tun beseitigt werden kann. Das heißt, die einzelnen Taten werden gegeneinander aufgewogen, die Übertretung des Gesetzes mit der Erfüllung des Gesetzes. Bei dem Gott der Bibel ist es anders. Sünde betrifft direkt. Und es beginnt eine lange Geschichte der Wiederherstellung einer Beziehung, die ganz am Anfang verloren ging und deren Bruch überwunden werden soll. Das kostet äußerst viel. Und wir haben im ersten Teil in dieser Predigtreihe viel gehört von dieser verloren gegangenen Beziehung, zu dem der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist eine Geschichte, die sich durch die Bibel und die ganze Welt hindurchzieht. Angenommen, du fährst zu schnell und auch noch über eine rote Ampel und die Polizei sieht's. Dann hält sie dich natürlich an, es ist vielleicht sagen, du hast den Gesetz gebrochen, eine Ordnungswidrigkeit und du musst eine Geldbuße bezahlen. Du zahlst diese Geldbuße und die Sache ist jetzt verletzt wird und auf der anderen Seite eine Beziehung zerstört wird. Aus dem unterschiedlichen Sündenverständnis folgt auch eine unterschiedliche Sicht für die Rettung und das Thema Heilsgewissheit. Die Mehrzahl der Muslime hat keine Heilsgewissheit. Es gilt das Motto, tu Gutes, dann wirst du, inshallah, also wenn Gott will, gerettet. Es sei eine Anmaßung zu behaupten, dass Gott mich retten wird. Erst am Gerichtstag wird gewogen, nämlich gute und schlechte Taten. Wie die Bilanz ist, weiß ich nicht genau. Und wie Allah entscheiden wird, kann ich auch nicht genau sagen. In der Bibel wird die entscheidende Frage nach unserem Heil ganz anders beantwortet. Hier geht die Initialzündung von Gott aus. Und er hat uns fest zugesagt, dass er vergibt. Er hat gesagt, wo du mit deiner Schuld zu mir kommst, wo du sie bereust und bekennst, da darfst du darauf vertrauen, dass ich treu und gerecht bin und dir deine Sünde vergebe und dich von aller Ungerechtigkeit reinige. Gott hat uns damit seinen Entschluss mitgeteilt. Ich blende nochmal Epheser 2, die Verse 8 bis 9 ein. Da heißt es, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Sondern sie gründet sich auf das, was Jesus Christus für uns am Kreuz vollbracht hat. Auf die Vergebung, die er uns schenken möchte, die wir heute im Abendmahl schmecken und erleben dürfen. Ja, und das führt uns, dieser Punkt Heilsgewissheit, führt uns also zu der Sicht auf Jesus Christus. Ich habe eben schon gesagt, Jesus wird im Koran hoch geschätzt. Er ist nur ein Prophet und doch werden besondere Dinge von ihm erzählt, die so von anderen Propheten nicht gesagt werden. Die Jungfrauengeburt zum Beispiel. Also mit einem Muslim musst du über die Jungfrauengeburt nicht diskutieren. Der geht auch davon aus, dass Jesus nicht durch eine Zeugung zwischen Mann und Frau entstanden ist, sondern dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in Maria ein Kind hat entstehen lassen. Der sagt, der Koran sagt, Gott spricht und dann ist es so. Also das ist ganz identisch, wie wir auch davon ausgehen, dass Gott aus dem Nichts etwas erschaffen hat. Das ist zumindest sehr, sehr ähnlich. Und noch gibt es einen entscheidenden Unterschied dabei. Denn laut dem Koran hat Gott hier einen Menschen entstehen lassen. Nur ein Mensch, nur ein Prophet, nur ein Gesandter. Doch die Bibel sagt, hier ist Gott Mensch geworden. Hier ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen. Der Koran berichtet von Jesus Außergewöhnliches. Er soll schon als Säugling gesprochen haben. Und auch später hat er Kranke geheilt, Blinde, Aussätzige und sogar Tote wieder zum Leben erweckt. All das wird im Koran von Jesus erzählt und ihm werden viele Ehrentitel gegeben, sehr besonders. Und doch ist an der Kreuzigung von Jesus wenig Interesse. Und hier kommen wir jetzt an ein Grundproblem im Gespräch zwischen Muslimen und Christen, die Sicht auf die Kreuzigung von Jesus Christus. Der Koran berichtet davon in Sure 457. Es ist allerdings eine unklare Stelle. Ich habe den Wortlaut einmal mitgebracht aus der Sure Al-Nisa. Da heißt es, sie, die Juden, sagten, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes, getötet. Aber sie haben ihn nicht getötet und auch nicht gekreuzigt, sondern er oder es schien ihn so. Nein, Gott hat ihn zu sich in den Himmel erhoben. So beschreibt der Koran die Kreuzigung von Jesus. Schwierig zu verstehen, etwas unklar. Der verbreitetste Kommentar ist folgender. Laut Koran wurde jemand anderes so zurecht, oder laut der Deutung des Korans, wurde jemand anderes so zurechtgemacht, dass er aussah wie Jesus und an seiner Stelle gestorben ist. Das heißt, ein anderer Jünger hat freiwillig das Aussehen von Jesus angenommen. Gott hat ihn dann äußerlich so verwandelt, dass er so aussah wie Jesus. Und dieser Jünger wurde gekreuzigt. Jesus aber wurde von Gott in den Himmel aufgehoben. Ein verbreiteter Kommentar zu dieser Stelle. Oder aber, es wurde alles so arrangiert, dass es für die Zuschauer wie eine Kreuzigung aussah. Ein islamischer Gelehrter unserer Zeit schreibt, in Wirklichkeit aber nahm Gott ihn zu sich, in einer Art und Weise, die wir unerklärt lassen dürfen. Wie dem auch sei, was genau passiert ist, ist laut Koran also nicht ganz klar. Aber eine Sache ist laut Koran völlig klar, sonnenklar. Nämlich, dass Jesus definitiv nicht am Kreuz gestorben ist, sondern dass er von Gott, dem Zugriff der Juden, entrissen wurde und in den Himmel weggenommen wurde. Es wird nicht verneint, dass die Juden Jesus kreuzigen wollten, auch nicht verneint, dass Jesus bereit wäre dazu. Aber es wird eben gesagt, dass Jesus nicht wirklich gekreuzigt wurde. Und dass es auch kein Werk Gottes gewesen wäre, wenn es so geschehen wäre. Nochmal ein Zitat mitgebracht von Ahmed von Denver, der aus islamischer Sicht festhält. Die koranische Auffassung über die Kreuzigung Jesu ist die genaue Antithese zur Aussage des Christentums. Gott kam nicht auf die Erde, um sich kreuzigen zu lassen, sondern Gott erhob Jesus, den seine Feinde kreuzigen wollten, zu sich und vereitelte die Kreuzigung überhaupt. Nicht der ohnmächtige Jesus leidet am Kreuz, sondern der allmächtige Gott rettet und schützt vor Leiden und Not. So die Deutung aus islamischer Sicht. Ganz anders als das, was Gott uns in der Bibel mitteilt. Stellt sich die Frage, das war ja die Frage, mit der wir ins Gespräch gegangen sind, nebensächlich oder grundsätzlich? Ist der Kreuzestod Jesu nötig? Müssen wir davon ausgehen? Ich meine, bei allem anderen, bei vielem anderen, Jungfrauengeburt, Wunder, ist ja ganz viel Überschneidung. Ist es also nur ein Detail? Und wir können sagen, na, der eine sieht so, der andere sieht so, ist nicht so wichtig. Und können wir nicht sagen, Gott kann doch einfach Gnade vor Recht ergehen lassen, also Kreuzestod hin oder her? Schauen wir mal rein. Jesus auf dem Weg nach Emmaus mit seinen Jüngern sagt, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Musste er es nicht? War es nicht unbedingt nötig? Und dann erklärt Jesus ihnen vom Alten Testament alle Stellen, warum es wichtig war, dass er als Messias, als der wirklich Rettung bringt, auch wirklich ans Kreuz gehen musste. Die Vergebung Gottes, sein Rettungsangebot an die Welt, hängt untrennbar mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz und seiner Auferstehung zusammen. Ihr seid vielleicht schon durch den Ostergarten gegangen oder tut es noch und seid dort oder begegnet dort Jesus im Garten Gethsemane, der sagt, wenn möglich, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Vater, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, die Menschen zu retten und die Beziehung, die verloren gegangen ist, wiederherzustellen, dann wähle bitte einen anderen Weg. Wenn nicht, wenn dies der einzige Weg ist, dann bin ich bereit. Und Gott sagt, es gibt keinen anderen Weg. Es ist nötig. Und Jesus wusste, dass er darauf zugeht. In Markus 10 sagt er, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Um uns zu erlösen, musste er sein Leben geben. Da haben nicht nur einfach seine Worte gereicht, es brauchte mehr. Und ganz bekannt, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott, der Vater, hat in seiner unendlichen Liebe zu uns den Sohn nicht nur gesandt, damit er uns gute Worte sagt und uns auf den rechten Weg führt, sondern er hat ihn hingegeben, losgelassen. Und dieser Sohn musste hingegeben sterben, in den Tod gehen, damit wir das Leben haben. Wenn wir durch die Bibel gehen, von der Stiftshütte bis zum Hebräerbrief, sehen wir, dass der Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott nur über ein sühnendes Opfer führt, das an meiner Stelle stirbt, dass meine Sünde nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden kann und dass ich nicht die Fähigkeit habe, durch gute Taten das andere einfach wegzumachen. Dass es nicht um eine einigermaßen ausgeglichene Bilanz geht, so ein bisschen in den schwarzen Zahlen, sondern dass ich mit dem heiligen Gott zusammenkomme, wo es nicht passt, dass ich sage, ich bringe viel Sünde mit, aber auch manches Gute, hier ist eine Spendenbescheinigung. Sondern wo ich mit dem heiligen Gott zusammenkomme, da muss ich selbst heilig sein. Und das kann ich aus meiner Kraft nicht. Von 1. Mose, von Abel an, ganz am Anfang, bis zur Offenbarung wird deutlich, dass ein Opfer nötig ist. Und dass Jesus Christus dieses Opfer ist, dieses Opferlamm, das sagt, ich zahle für dich. Ich bin bereit, den Preis auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, den ganzen Schuldschein, der über deinem Leben ausgestellt ist, am Kreuz zu bezahlen und zu zerreißen. Gib es mir. Ich möchte dich freimachen. Ich bin die Brücke, die die Kluft zwischen Mensch und Gott überwindet. Wenn Jesus nur ein guter Mensch war, auch wenn er per Jungfrauengeburt gekommen ist, aber wenn er nur ein guter Mensch war, aber nicht Gott, dann ist sein Opfer nicht wirksam für mich. Dann sind wir noch in unseren Sünden. Wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben ist, dann ist kein Opfer da für mich. Dann bin ich noch auf der anderen Seite. Und da bin ich in dieser Unmöglichkeit, aus meiner eigenen Kraft zu versuchen, eine Brücke zu bauen. Die Antwort ist, wir brauchen das Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Am Kreuz, da wird die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes wie in einem Brennglas gebündelt, in seiner größten Intensität deutlich und auf einen Punkt verdichtet. Die Heiligkeit Gottes, der Sünde nicht unter den Teppich schiebt. Und die Liebe Gottes, der sagt, aber ich will euch bei mir haben, euch Sünder. Und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, der mir alles kostet, der mir das Kostbarste nimmt. Ich bin bereit, in den Tod zu gehen, damit du das Leben hast. Und dafür musste Jesus ganz Gott sein und ganz Mensch sein. Wir sehen, wenn wir zusammenfassen, islamischer und christlicher Glaube haben gar manche Überschneidungsmenge auf den äußeren Kreisring. Ein Gott statt Vielgötterei, Gebet, Hochschätzung für Jesus, Armfürsorge und so weiter. Man könnte vieles nennen, viele Propheten hier wie dort. Aber wenn wir von den äußeren Kreisringen an den Kern des Glaubens gehen, an den Kern des Heils, an den Kern unserer Rettung, an den Kern der Sünde, an den Kern unserer Beziehung zu Gott und wie sie wieder zustande kommen kann, dann geht es entscheidend auseinander. Der christliche Glaube ohne den Gott, der in Jesus Christus Mensch wird und am Kreuz sein Leben stellvertretend zur Vergebung für uns gab, ein christlicher Glaube ohne diesen Kern ist seines Zentrums entleert, ist hohl. Und deshalb die Frage oder die Aussage, wir glauben alle an denselben Gott. Es tut weh zu sagen, aber ich muss sagen, nein. Der Kern ist anders und auf den Kern kommt es entscheidend an. Und auch wenn wir uns an das Anspiel von eben erinnern, an die Ringparabel, drei Ringe. Sie sehen sehr ähnlich aus, aber nur einer ist der Originale, nur einer ist der Wahre. Dieser Absolutheitsanspruch von Jesus Christus klingt verdächtig fanatisch, oder? Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber mit diesem Anspruch kommen wir an der Wahrheitsfrage nicht vorbei. Wir können nicht einfach sagen, wir lassen das mal unentschieden und es ist doch alles sehr ähnlich. Wichtig ist, nicht wir Christen haben einen Absolutheitsanspruch, sondern Jesus Christus. Ist das Fanatismus? Nein. Fanatismus ist immer ein Zeichen dafür, dass die Botschaft vom gekreuzigten Christus schon verraten worden ist. Menschen in der Nachfolge von Jesus Christus können Andersdenkende und Feinde nur lieben, auch wenn sie deren Systeme und Religion ablehnen müssen. Der Fanatiker aber hasst mit der fremden Anschauung immer auch den Träger dieser fremden Anschauung. Und damit erweist er sich als fern von Jesus. Oft ging es in der Geschichte um die Durchsetzung von Machtansprüchen, aber Jesus wurde verraten. Es gibt leider im Christentum traurige Kapitel des Fanatismus und der Intoleranz. Skepsis ist deshalb verständlich. Ich möchte es mit dem Bild vergleichen. Aus einer Quelle wird ein Fluss. Ganz am Anfang ist es sehr rein. Mit der Zeit mischt sich, sollte unser Vorbild sein. Er hat mit unbedingter Deutlichkeit gerufen und eingeladen und gesagt, ich bin die Brücke zum Vater, ich bezahle für dich, ich lade dich ein, werde wieder versöhnt. Aber er hat niemanden gezwungen, im Gegenteil. Viele haben ihn abgewiesen. Jesus ist im tiefsten Sinne tolerant. Das lateinische Wort tolerare heißt ertragen, erdulden. Jesus erduldet es, dass er missverstanden und verspottet wird, verfolgt und gefoltert und getötet. Im tiefsten Sinne tolerant. Jesus lädt klar ein, deine klare Botschaft, aber zwingt sich niemandem auf. Das ist tolerant. Toleranz heute wird oft anders verstanden. Toleranz heute bedeutet oft der Verzicht auf die letzte Wahrheitsfindung und dass ich es gut finden muss, was der andere denkt. Dieses moderne Verständnis der Toleranz bleibt jedoch an der Oberfläche oder in der Gleichgültigkeit stecken. Es ist mir letztlich egal, wo der andere mit seiner Überzeugung endet. Ich will ihm einfach nicht dazwischenfunken und scheue den Konflikt. Jesus aber ist im ursprünglichen Sinne tolerant. Er duldet es, dass Menschen anders denken und ihm nicht nachfolgen. Und noch mehr, er liebt sogar seine Feinde. Und von Jesus Christus möchte ich lernen. Ich lade euch, uns, mich ein. Lasst uns Muslime lieben. Es sind Menschen, die von Herzen Gott suchen, oft. Nicht alle, manchen ist es vielleicht auch gleichgültig. Aber immer wieder sind es Menschen, die Gott suchen. Und wir dürfen ihn bezeugen, was wir in Jesus Christus gefunden haben. Nämlich tiefe Liebe, umfassende Vergebung, Gewissheit der Rettung, Leben in Fülle. und eine Beziehung, die durch ihn als die einzige Brücke wieder zusammengekommen ist. Und genau das dürfen wir im Abendmahl gleich feiern. Amen. Ich möchte euch zum Abschluss auch noch den Segen Gottes zusprechen. Und dafür bitte ich euch, nochmal aufzustehen. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er möge euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. So segne euch der allmächtige Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen.